Hallo. Hallo. Könnt ihr mir hören? Funktioniert dieses Mikro? Ja?
Okay.
Man, es ist gut, wieder in Deutschland zu sein.
Ich war lange Zeit weg. Oh, danke.
Ja, vielleicht habt ihr... Oh, das ist besser, danke. Vielleicht habt ihr vergessen, wer ich bin. Ich bin Austin. Hallo, ich bin der Vollzeitarbeiter für der Gemeinde. Hallo. Meine Familie war über die Feiertage lange im Urlaub. Sehr, sehr lange Urlaub, war so schön. Wir sind nach Florida gereist, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen, und nach Atlanta, um Sarahs Familie zu besuchen. Ist es okay? Ist es zu laut jetzt oder nein? Nein? Okay. Ich habe ein bisschen Feedback, aber es ist okay. Ulf arbeitet sehr schwer. Danke, Ulf. Aber ja, es hat uns viel Spaß gemacht und wir konnten uns sehr gut erholen. Ich hatte auch viel Zeit, um mich mit Gott zu verbinden, zu träumen und für die Gemeinde zu beten. In dieser Zeit habe ich mich intensiv auf dieses Jahr vorbereitet und freue mich sehr, wieder zurück zu sein und einiges davon mit euch zu teilen. Ja, eines der Dinge, die ich vorbereitet habe, ist unser Bibelleseplan. Wer ist begeistert? Ja, okay, los geht's. Ich habe letztes Jahr schon oft erwähnt, dass wir dieses Jahr die Bibel durchpredigen werden und dass jeder, der möchte, parallel zur Predigtreihe mitlesen kann, um tiefer in das Wort einzutauchen. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, hoffe ich, dass ihr bereits angefangen habt. Aber wenn nicht, ist das auch kein Problem. Alle paar Wochen werde ich euch Möglichkeiten vorstellen, wie ihr aufholen könnt. Oder euch Passagen nennen, auf die ihr euch konzentrieren könnt, wenn ihr in erster Linie parallel zu den Predigten lesen möchtet. Einige Leute haben mich gefragt, woher diese Idee stammt. Daher möchte ich meine Antwort mit euch alle teilen. Okay? Letztes Jahr haben Sarah und ich beschlossen, die ganze Bibel zu lesen. Das war für uns eine Möglichkeit, leicht miteinander über unser spirituelles Leben zu sprechen, denn das ist einer christlichen Ehe wichtig, wird aber im Trübel des Alltags oft vergessen, oder? Na klar. Während ich las, stich ich immer wieder auf Passagen, bei denen ich dachte, wow, das wäre toll für eine Predigt. Aber wann passt diese obskure Passage in eine Predigtreihe? Wie oft predigen wir aus 4. Mose oder Obadja oder Judas? Da kam mir die Idee, die gesamte Bibel innerhalb eines Jahres zu predigen. Nicht jede Passage, sondern die Passagen, Geschichten und Verse, die der Heilige Geist mir für die Gemeinde aufs Herz gelegt hatte. Schließlich ist es unsere Vision, als Gemeinde im Geist zu wandeln, aber ich war noch nicht ganz überzeugt. Dann begann Sarah und ich mit Leuten über diese Idee zu sprechen und mehrere sagten Dinge wie, ich habe nie die ganze Bibel gelesen, aber das würde ich gerne einmal tun. Oder ich lese das Alte Testament nicht, weil ich es nicht verstehe und keinen Zusammenhang zu meinem Leben als Junge sehe. Da dachte ich mir, Mann, der Geist hat mir das aufs Herz gelegt und es gibt einen klaren Bedarf. Also sollen wir es tun. Jetzt Jesus zitiert 5. Mose, wenn er sagt, dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das bedeutet, dass wir jedes Wort, das von Gott kommt, in uns aufnehmen sollen. Wir tun dies, indem wir die ganze Bibel lesen und dies wie unser täglich Brot tun. Tägliche Zeit im Wort. Und Paulus sagt, jede Schrift ist alles von Gott eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Das bedeutet, dass alle Schriften für unsere Jüngerschaft nützlich sind. Daher ist es sinnvoll, alle Schriften gemeinsam als Jünger zu lesen, oder? Amen. Und noch etwas, falls ihr noch nicht überzeugt sind. In Lukas 24 versucht Jesus, einigen Männern das Evangelium und seine Auferstehung zu erklären. Und dabei geht er wie folgt vor. Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Alle Schriften sind also nützlich, gut für uns und weisen uns den Weg zu Jesus. Haben wir noch Probleme? Nein, okay. Wir wissen, dass die Bibel mehr als nur ein Buch ist. Sie ist die größte Geschichte aller Seiten. Tada! Und das ist auch der Name unserer Predigtreihe in diesem Jahr. Unsere Reihe und unser Leseplan bestehen aus 8 Abschnitten, in denen wir die Geschichte der Bibel durchgehen. Derzeit befinden wir uns im 1. Abschnitt, in dem wir uns mit der Tora befassen. So, unser 1. Abschnitt, die Tora. Viele von uns haben die Gewohnheit, täglich in der Bibel zu lesen. Aber für einige von uns ist ein solcher Plan etwas anderes. Wenn ihr nicht teilnehmen möchtet, ist das völlig freiwillig. Es wird euch helfen, mehr aus den Predigten herauszuholen. Aber wenn ihr eure Zeit mit Gott auf andere Weise verbringen möchtet, ja zu. Wenn ihr mitmacht, werdet ihr es sicher nicht bereuen und unsere Predigten und die Organisation zu schätzen wissen. Und wenn ihr euch wegen der Dauer Sorgen macht, habe ich gute Nachricht für euch. Ich bin bereits bei Tag 25, weil ich früh angefangen habe. Und der längste Lesetag dauerte 11,5 Minuten. Ja, 11,5 Minuten. Es ist auf Englisch, es ist immer schneller auf Englisch. Der Durchschnitt liegt bei etwa 9 Minuten. Das ist kein Schnelllesen, sondern eher ein gemächliches Lesen wie eine Geschichte, während ich meinen Morgenkaffee trinke. Okay, völlig entspannt, 10 Minuten oder so mit Gott und die größte Geschichte aller Zeiten. So, ich weiß, dass einige von euch, wie Matthias Niklas, sich sehr darauf freuen. Wo ist Matthias? Komm her. Und Matthias hat einen Plan für diejenigen unter euch, die noch tiefer einsteigen möchten. Matthias.
Ja, ich habe ja letzte Woche schon mal kurz was dazu gesagt. Ich war so begeistert von unserer Wachstumsgruppe im letzten Quartal und ich dachte, ich mache es einfach weiter. Und der Gedanke, die Bibel in einem Jahr zu lesen, hat mich total fasziniert. Und meine Familie und ich, wir haben letztes Jahr schon mal einen Leseplan gemeinsam angefangen. Und ich freue mich, das dies Jahr wieder zu tun. Und ich habe mir überlegt, die Parameter seht ihr dort, Folgendes zu machen, weil ich stelle fest, dass ich immer wieder an verschiedensten Stellen, auch im Alten Testament, sehe, Mensch, hey, das ist doch Jesus. Oder da hat doch irgendwie Jesus seine Finger mit im Spiel. Und das ist so ein bisschen das, was mich fasziniert an dem, was ich gerade tue. Und ich lade euch ein, an 11 Terminen, einmal im Monat, über die Stellen zu reden, die wir in dem vorangegangenen Monat gelesen haben. Und genau unter dem Fokus, hey, wo haben wir jetzt gerade Jesus gesehen und was hat das für einen Einfluss auf unser Leben? 11 Termine, online wird das sein. Die Termine habe ich euch da schon mal an die Folie geschrieben. Wenn ihr dabei sein wollt, dann wird es eine Möglichkeit geben, ich weiß noch nicht genau wie. Ich werde eine Umfrage machen oder dergleichen und dann könnt ihr auf mich zukommen. Ja, danke schön.
Danke, Matthias. Wow. Was für eine Gelegenheit. Danke sehr. Okay, vorhin habe ich Lukas 24 zitiert, wo Jesus zeigt, dass das Evangelium in Mose, den Propheten und der gesamten Heiligen Schrift zu finden ist. Nun, diese Woche lesen wir 1. Mose. Und ich möchte euch das Evangelium in 1. Mose zeigen. Darf ich das tun? Okay, los geht's. Ich muss jetzt beeilen, weil wir einen kürzeren Gottesdienst haben. Hoffentlich, Viertel nach 12 Uhr, möchten wir unseren
Gemeindeworkshop für Gemeindemitglieder beginnen und ich möchte dazwischen eine kurze Pause einlegen. So, 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Frank Siebert, willst du bitte vorlesen?
Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete: Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn: Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnet er der Herr ihm als Gerechtigkeit an.
Hier das Wort des Herrn kommt zu Abraham und verspricht ihm eine große Belohnung, einen großen Segen. Dein Lohn wird groß sein. Abraham vertraut auf Gott, nämlich auf das Wort Gottes. Und Gott rechnet ihm dies als Gerechtigkeit an. Einige von euch haben dies letzten Sonntag im Leseplan gelesen, aber viele von euch haben dies an anderer Stelle in der Bibel gesehen. Wisst ihr wo? Römer, genau. Römer 4, 3 bis 5. Frank, bitte.
Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Dem, der die Werke tut, wird der Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Dem aber, der keine Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet.
Okay, als Christen wissen wir, dass unsere Gerechtigkeit nicht aus unserem Verhalten kommt. Hebt eure Hand, wenn ihr Sünde seid. Okay, sehen wir mal. Im Evangelium und bei Abraham setzen wir unser Vertrauen auf Gott. Und er rechnet uns gerechtig an. Und dann belohnt er uns, segnet uns für die Gerechtigkeit. Good deal, oder? Heute beschäftigen wir uns also mit zwei Themen: Gerechtigkeit und Segen. Wir werden uns Abraham ansehen und wie er diesen Bund der Gerechtigkeit mit Gott geschlossen hat. Denn daraus können wir etwas über unseren Bund mit Jesus lernen. Und dann werden wir uns ansehen, wie Gott Abraham behandelt hat, selbst als sein Verhalten nicht gerecht war. Denn das ist für uns sehr nachvollziehbar. Und so lautet der Titel meiner heutigen Predigt: Gerecht und gesegnet. Gerecht und gesegnet. Also Teil 1 ist der Bund der Gerechtigkeit zwischen Abraham und Gott. In den Versen 1 bis 6 sprechen Abraham mit Gott, Abraham und Gott miteinander. Doch dann fragt Abraham: Wie erhalte ich diesen Segen, den du mir versprochen hast? Und Gott fordert Abraham auf, eine Zeremonie durchzuführen. Lesen wir die Verse 7 bis 10.
Er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abraham: Herr und Gott, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm: Hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham brachte ihm all diese Tiere, schnitt sie in der Mitte durch und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerschnitt er nicht.
Stellen wir uns vor: Abraham sammelt diese Tiere und tötet sie. Dann nimmt er ihre Körper und zerlegt sie als Zeichen des Bundes. Okay, so, einen Moment.
Ich habe kein Tier. Mein Hund kennt es sicher. Aber ich habe Brot mitgebracht, okay? So,
Stellen wir uns vor, dieser Leib Brot sei ein Tier. Okay, es ist schon getötet. Abraham nimmt das Tier, halbiert es und danach wird auch Blut vergossen werden. Okay. Die Körper werden zerlegt und das Blut wird als Zeichen des Bundes vergossen. Woran erinnert euch das? Abendmahl. Vielleicht Jesus und das letzte Abendmahl, oder? Jesus nimmt das Brot und bricht es. Er nimmt Wein und sagt, das ist mein Blut, das als Zeichen des neuen Bundes vergossen wird. Durch den gebrochenen Leib und das vergossene Blut Jesu stehen wir in einem neuen Bund mit Gott. Und nun lesen wir die Verse 17 bis 18.
Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Und siehe, ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel waren da. Sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom.
So, als Abraham die Tiere ausbreitete, muss er zwischen den Fleischstücken durch die Blutspur gegangen sein. Aber ein Bund erfordert zwei Parteien. Und in dieser alten Tradition mussten beide Parteien den Weg zwischen den Tieren gehen. Man musste durch das Blut des Opfers gehen, um den Bund zu besiegeln. Und so geht Gott in Vers 17 durch die Fleischstücke hindurch. Und es heißt, dass an diesem Tag der Bund geschlossen wäre. Nachdem beide Parteien ist das falsche Wort, oder? Ist richtig? Okay. Nachdem beide Parteien das Ritual des Bundes durchlaufen hatten. Das Besondere daran ist, dass der Bund am Vortag versprochen, aber erst am nächsten Tag geschlossen würde. Im hebräischen Denken begann ein neuer Tag nicht um Mitternacht, sondern bei Sonnenuntergang. Der Bund würde also an einem Tag versprochen, trat aber erst in Kraft, als das Ritual zur Schließung des Bundes vollzogen war. Wir können das mit uns und Christus vergleichen. Christus hat seinen Körper für uns hingegeben, aber er hat auch das rituelle Opfer durchlaufen. Und was war das Opfer, das er durchlaufen hat? Es war seine Kreuzigung. So hat Christus das Rituell des Bundes vollzogen und durchlaufen. Er hat seinen Leib gebrochen und sein Blut am Kreuz vergossen. Dadurch hat er uns allen die Möglichkeit gegeben, einen Bund mit ihm zu schließen. Ein Bund, der uns genau wie der Bund mit Abraham aufgrund unseres Glaubens an Christus für gerecht erklärt. Nicht, weil wir tatsächlich gerechte Taten vollbracht haben, um diesen Titel zu verdienen, sondern weil wir unseren Glauben an einen gerechten Gott gesetzt haben. Wo gehe ich also hindurch? Wo sind die Fleischstücke, durch die ich hindurchgehen muss? Nun, dies ist ein neuer Bund. Wir durchlaufen nicht das Ritual Abrahams, sondern das Christi. Abraham ging durch die Fleischstücke und wartete auf Gott. Jesus ging durch das Kreuz und wartete auf uns. Auch wir müssen durch das Kreuz gehen, um in den Bund einzutreten. Wie gehen wir durch das Kreuz? Die Bibel ist da ganz klar. Wir tun es, wenn wir getauft werden. Wir werden in den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Christi getauft. Unser altes Selbst wird mit Christus gekreuzigt und wir kommen als neue Menschen aus dem Wasser in einem Bund mit Christus. In einem Bund, in dem Gott uns aufgrund unseres Glaubens an ihn für gerecht erklärt. Im Glauben durchlaufen wir das Ritual des Bundes, um unseren Segen, unseren Lohn zu empfangen. Das wird Richard Jörlich heute tun. Er wird ins Wasser steigen, aber er wird auch durch den Leib und das Blut Jesu gehen, um einen Bund mit Gott zu schließen. Und er wird gerecht aus dem Wasser steigen. Vergeben. Wow. Jesus hat seinen Teil bereits getan. Und wenn du noch nicht getauft bist, wartet er auf dich. Er wird nicht mehr lange warten, um einen Bund mit Richard zu schließen. Nicht so viel lang. Noch ein paar Minuten. Aber wenn du noch nicht getauft bist und noch kein Junge geworden bist, musst du das so schnell wie möglich tun. Und natürlich ist die Taufe mehr als nur ein Ritual. Für Abraham war es sicherlich nicht nur ein Ritual. Er widmete sich ganz Gott und lebte in Gehorsam. Als er 99 Jahre alt war, musste er sich selbst und seine ganze Familie beschneiden lassen. Okay, wenn du denkst, dass deine Umkehr schwer oder schmerzhaft ist, dann denk an Abraham. Okay? Abraham musste sein ganzes Leben als Fremder und Wanderer verbringen. Er zog von Ort zu Ort, dürfte aber nie nach Heimatland zurückkehren. Es ist schwer, ein Fremder zu sein. Es ist schwer, das Gefühl zu haben, keine Heimat zu haben. Aber ich wüsste, dass seine Heimat bei Gott war. Macht aber nicht den Fehler zu glauben, Abraham sei perfekt gewesen. Das war er nicht. Lass uns also einen Moment über den Bund der Gerechtigkeit und der Segnungen sprechen, den Gott und Abraham geschlossen haben, und darüber, was geschah, als Abraham nicht treu geblieben ist. Der erste Teil handelt vom Bund der Gerechtigkeit zwischen Abraham und Gott und natürlich auch zwischen uns und Gott. Im zweiten Teil jetzt ist es darum, gerecht zu sein und gesegnet zu werden. Oder vielleicht beides nicht zu sein. Schauen wir mal. In Kapitel 15 verspricht Gott Abraham einen Sohn. Und in Kapitel 16 sind er und seine Frau des Wartens müde geworden. Sie machen einen Plan, um Gott zu drängen, was nie eine gute Idee ist. Abraham schläft mit der Macht seiner Frau, Hagar, mit der Erlaubnis seiner Frau, okay, und Hagar wird schwanger und bekommt einen Sohn namens Ishmael. Das war nicht die Art und Weise, wie Gott Abraham segnen wollte, offensichtlich. Abraham handelte nicht gerecht, indem er den Worten seiner Frau und seinem eigenen Plan Vorrang vor Gottes Plan gab. Manche Menschen lesen über Abrahams Sünde und denken, das ist seltsam. Ich dachte, wir sollten Abraham als Vorbild nehmen. Aber das ist eine falsche Art, die Bibel zu lesen. Wer ist der Gute in der Bibel? Gott und Jesus. Es ist Gott, die Bibel, insbesondere das Alte Testament, ist voller schlechter Beispiele. Wir sollen nicht von ihnen lernen, wie wir leben sollen. Die Bibel ist kein Selbsthilfebuch, entgegen der Meinung einiger Leute. Sie ist die größte Geschichte aller Zeiten. Und es ist eine Geschichte über Gott. Und im Leben Abrahams sehen wir, dass Gott gut und treu ist, auch wenn wir es nicht sind. Und schau mal, manchmal sind sogar die Christen nicht besser als Abraham. Manchmal sind wir nicht gut und nicht treu, oder? Ja. Manchmal sehen wir uns so sehr nach unseren Segnungen, dass wir versuchen, Gott zu beschleunigen. Da sehe ich besonders bei christlichen Singles. Zuerst werden sie Christen und sagen, ich liebe Gott. Ich hoffe, dass ich heiraten werde. Aber wenn nicht, reicht mir Jesus. Und dann ändert sich dazu Jesus reicht mir, aber ich möchte wirklich einen guten christlichen Ehepartner. Anstatt auf Gottes Plan zu warten, folgen manche Menschen Abraham. Sie versuchen, ihr eigenes Schicksal zu gestalten. Sie sagen, ich möchte so gerne einen Freund oder eine Freundin. Es ist okay, wenn sie kein Christ sind. Gott kann das später noch ändern. Das ist keine gute Idee. Gott hat Abraham einen Sohn versprochen. Er hat euch keinen Ehepartner versprochen. Und selbst wenn er es getan hätte, ist es nicht eure Aufgabe, Gottes Plan zu beschleunigen. Wenn du Single bist und wartest, ich bin stolz auf dich. Und wenn du einen Ehepartner willst, bete weiter, aber senke deine Ansprüche nicht. Folge nicht Abraham. Halte dich an Gottes Plan. Wie Abraham empfängst du vielleicht Segnungen, aber das bedeutet nicht, dass sie das sind, was Gott für dich will. Für die berufstätigen Männer und Frauen, ihr könntet reich werden und Respekt genießen. Und das ist eine Art von Belohnung, die Menschen schätzen. Aber steht ihr eurem Ehepartner und euren Kindern näher? Ist eure Beziehung zu eurem Partner spirituell bereichernd? Sind eure Familie und Freunde von eurer Beziehung zu Gott inspiriert? Frag mal die Kinder von reichen Eltern. Die sind nicht von Reichtum oder Status ihrer Eltern beeindruckt, sondern am meisten vom Charakter ihrer Eltern. Kinder sind immer von Eltern beeindruckt, die echt mit Gott leben und das auch mit ihren Kindern teilen. Vielleicht hast du keinen Ehepartner oder keine Familie. Glaubst du, dass du diese Dinge brauchst, um dich erfüllt zu fühlen? Glaubst du, dass Erfüllung durch ein perfektes Leben einsteht? Ein fitter Körper, ein attraktiver Freund oder eine attraktive Freundin, ein Lebensstil voller Reisen und Abenteuer wie Instagram. Das Mädchen oder der Jünger zu sein und das, den alle beneiden. Nee, sie hat ebenfalls auch Probleme. Aber du hast etwas, was viele Menschen nicht haben. Eine Beziehung zu Gott. Und nicht nur eine Beziehung, sondern du kannst einen Bund mit Gott schließen, indem er dich ansieht und sagt, du bist wunderbar und ich liebe dich. Jage nicht nach Belohnungen, die Gott nicht versprochen hat. Das wird dir am Ende keinen Segen bringen. Abraham bekam zwar einen Sohn, indem er seinen eigenen Segen verfolgte. Aber seine Frau hasste den Sohn. Deshalb vertrieb seine Frau Hagar und Ishmael zweimal aus dem Haus. Beim zweiten Mal gingen sie für immer fort. Beim zweiten Mal hört Abraham nicht mehr auf seine Frau, sondern wartet auf Gottes Anweisung. Und Gott sagt, lass den Jungen und seine Mutter gehen. Als Abraham umkehrt und wieder auf Gott hört, nimmt Gott ihm den Segen weg. Denn es war nicht der Segen, den Gott ihm geben wollte. Natürlich wissen wir, dass Abraham und Sarah einen Sohn haben, Isaac. Und Gott hatte einen Plan, dass Isaac Abrahams Segen sein sollte, nicht Ismael. Wenn wir versuchen, unseren eigenen Segen zu schaffen, verlieren wir ihn manchmal. Aber wenn wir Gott zurückkehren, hat er immer Segen für uns bereit. Auch wenn es nicht das ist, was wir erwartet haben. Aber Gott gab Abraham nicht auf. Abraham sündigte mit seiner anfänglichen Behandlung von Hagar, aber er kehrte um, indem er auf Gottes Gebote hörte. In all dem blieb er gerecht, weil er im Bund mit Gott blieb. Sehen wir, er verlor für einen Moment den Glauben und sündigte, aber er kehrte um und wandte sich wieder Gottes Plan zu. Wenn du ein Junge bist, ich meine, wenn du getauft würdest und im neuen Bund mit Jesus stehst, dann kannst du zwar sündigen, aber du hast immer die Möglichkeit, umzukehren. Und solange du umkehrst und Gott weiterhin folgst, bist du in diesem Bund, der dich für gerecht erklärt. Nicht in einem Bund, der dir immer die Segnungen verspricht, die du dir wünschst oder die du einer Meinung nach bekommen solltest, sondern in einem Bund, der dich segnet, indem er dich gerecht macht. Also hör mal zu. Bekommst du all die Segnungen, die du dir gewünscht hast? Weil, wenn das ist so, gut für dich. Das bedeutet aber nicht, dass du gerecht bist. Wir sehen an Abraham, dass Segnungen nicht gleichbedeutend mit Gerechtigkeit sind. Wartest du immer noch auf die Segnungen? Oder hast du das Gefühl, dass dir deine Segnungen trotz deiner Treue genommen werden? Amen. Ich habe Mitgefühl mit dir. Das ist schwer. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht gerecht bist. Wir sind gerecht, wenn wir durch unseren Glauben und durch das Ritual der Taufe mit Umkehr den neuen Bund mit Jesus eingehen. Ein neugieriger Zuhörer könnte fragen, okay, Austin, Abraham wurde ein Segen versprochen und jetzt sagst du, dass wir vielleicht einen Segen erhalten oder auch nicht. Was haben wir dann von diesem Bund? Gute Frage. Wir haben 1. Mose 15,1 vorgelesen. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lot wird sehr groß sein. Eine andere Möglichkeit, das Hebräische zu übersetzen, finden sich hier aus der Luther-Übersetzung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein sehr großer Lohn. Gott selbst ist die wahre Belohnung für Abraham. Eine Beziehung zu Gott ist Abrahams Segen. Und das ist auch unsere ultimative Belohnung und unser Segen. Wenn wir den neuen Bund eingehen, erhalten wir die Belohnung der Vergebung, die uns in Gottes Augen gerecht macht. Und wenn wir unser Leben im Glauben und im Umkehr leben, erfahren wir die größte Belohnung aller Zeiten. Eine Beziehung zu Gott. Und auf diese Belohnung müssen wir nicht warten. Die Nachfolger Jesu sind gerecht und gesegnet. Und wenn du das derzeit nicht empfindest, denk daran, dass die Beziehung zu Jesu heute jedem Einzelnen von uns offen steht. Genau in diesem Moment. Jesus hat bereits den gebrochenen Körper und das Blut durchlaufen. Er wartet auf uns. Lass uns zu ihm gehen. An dieser Stelle werden wir das Abendmahl feiern und ich hoffe, dass es für uns heute eine tiefere Bedeutung hat. Wir essen nicht nur Brot und trinken Wein oder sanft. Wir nehmen einen Bund teil, der mit Abraham begann, als er die Tiere für Gott schlachtete und er erfüllt wurde, als Jesus sich für uns opferte. Und jetzt brechen wir selbst dieses Brot, wenn wir Christen sind, als Zeichen dafür, dass wir unserem Bund mit Gott noch immer treuer sind. Wenn du nicht Teil dieses Bund bist, wenn du kein Junge bist oder nicht getauft bist, sind das Brot und der Saft noch nicht für dich bestimmt. Du solltest dich zuerst taufen lassen und dich mit Gott versöhnen, dann kannst du am Abendmahl teilnehmen, wie Jesus es vorgesehen hat. Und Leute, ihr werdet heute ein Beispiel dafür sehen. Richard Gürch wird in wenigen Minuten getauft werden. Richard, wenn du getauft bist, wirst du einen neuen Bund mit Gott geschlossen haben. Und dein ganzes Leben wird sich verändern. Aber erstmal, lass uns das Brot und Wein nehmen und beten.
Heiliger Vater, du bist der ewige, unveränderte Gott. Danke für deine Hingabe, deine Liebe, die wir durch dein Tun und dein Wort erkennen können. Du hast einen jeden von uns werden lassen und erhältst uns durch alles hindurch. Aber nicht nur das. Du gibst uns dazu die Möglichkeit, eine tiefe Beziehung zu dir zu knüpfen. Du hast uns das in deinem Wort an so vielen Beispielen gezeigt. Wir wollen dir vertrauen, dir glauben, damit wir an deiner Gerechtigkeit Anteil haben können. Durch dich, durch dein Opfer, Jesus. Sein Blut ist für uns geflossen. So traurig das auch machen kann, es ist aber das Zeichen für uns, welchen Wert du uns zumisst. Danke, dass wir dir so wertvoll sind. Amen.